geladen wird, ein Referat zu halten, gibt man irgendwelchen Text und Thema an und dann kommt das Ergebnis vom Hohen Rat zurück. Das sieht nicht immer so aus, wie man das, was man eingereicht hat, weil das ja von niederer Qualität sicherlich war. Und also ich hatte den Text angegeben, ja. Und dann hatte ich das Thema, das war natürlich völlig falsch, bekehrt von falschen Göttern zum lebendigen Gott, Evangelium contra Religion. Wieder kam das Thema Sieg auf der ganzen Linie. Jetzt hatte ich ein Problem, habe ich gesagt, das ist richtig, das ist ein Wink vom Herrn. Das muss irgendwie stimmen. Und wie passt jetzt mein Text und mein Referat zu dem Thema, das hier vorgegeben ist? Ich meine, wir beschäftigen uns heute mit Mission und es ist immer sinnvoll, wenn man etwas lernen will über Mission, über die eigene Beteiligung, über Strategien, über Methoden, wie auch immer, was man erfährt, worauf man sich einstellen muss, wenn man sich darauf einlässt, was man tun und was man lassen soll, dann ist immer gut, man schaut in die Bibel und sieht dort, wie Gottes Mission eigentlich läuft. Und da wird das dann deutlich, wie das dann mit dem Sieg auf der ganzen Linie ist. Apostelgeschichte 14 von Vers 8 bis 20. Ich hoffe, ihr seid alle mit einer Bibel bewaffnet, sofern ihr den Bibeltext nicht auswendig könnt. Weil sonst seid ihr verloren. Weil da muss man jetzt reingucken, ich lege jetzt diesen Bibeltext aus, ja klar. In Vers 8 geht's los. Also sie kamen, man muss in Vers 6 beginnen, flohen aus Ikonion, da gab es Prügel, da wäre der Paulus beinahe gesteinigt worden, das hatten sie nämlich gerade vor. Und dann flohen sie, merkten es noch rechtzeitig, nach Lykaonien, das liegt da so Zentraltürkei etwas südlich, nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Hier steht der Ausdruck Euangelizistei, was wir als Fremdwort evangelisieren können. Die gute Nachricht, die Siegesnachricht, die Rettungsnachricht verkündigen. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt vom Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Hermes, das war sozusagen der Regierungssprecher in der Götterregierung. Der Zeus im alten Griechentum war der Zeus, war der Bundeskanzler, er war der Chef und da Hermes war der Gott, der immer die Informationsminister. So. Und weil der Paulus also redete, nannten sie ihn Hermes. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht ist. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden, alle Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie evangelisierten dieser Stadt, predigten dort das Evangelium. Sieg auf der ganzen Linie ist ja offenkundig. Wo ist ihr Sieg? Ich meine, wenn man dieses Kapitel zu Ende liest, dann wird berichtet, wie Paulus und Barnabas nach dieser Missionsreise zurückkamen zum Ausgangspunkt Antiochia in Syrien, dieser großen Stadt. Und da heißt es dann, Vers 27, wenn ihr da mal gerade einen Blick reinwerft am Schluss des Kapitels, als sie dort ankamen, versammelten sie die ganze Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden, wo Heiden steht, bei Luther steht im Griechischen immer den Völkern, Goyim, das ist die Doppelbedeutung, im Hebräischen auch, die Völker, das sind die außerhalb des Bundesvolkes, das sind die Heiden. Wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Das heißt, die kamen nach Hause und berichteten, wie Gott die Türen in der Völkerwelt für das Evangelium aufgetan hat. Aber was passierte? Da lesen wir, wie das passierte. In Ikonion, da entdecken sie rechtzeitig, dass die Steine demnächst fliegen und können fliehen bei Nacht und Nebel. Und im nächsten Raum, da erwischt sie und da wird der Paulus gesteinigt und auf der Müllkippe als tot abgelegt und so geht's weiter. Das ist der Sieg. Eine Abfuhr und Niederlage nach der anderen. Seht, die Informationspolitik in der Mission ist eine ganz heikle Geschichte. Denn die Verantwortlichen in der Mission, die möchten ja gerne, dass die Gemeinden und die Christen zu Hause die Mission auch weiter unterstützen. Im Gebet und mit ihren finanziellen Opfern. Und da die Menschen und auch die Christen sind, wie sie sind, reagieren die natürlich nur auf Erfolgsgeschichten. Und deshalb sind viele Missionen im Laufe der Geschichte in der bitteren Versuchung gewesen, die Missionsberichte immer als Erfolgsgeschichten zu schönen. Und da, wo es schwer ist, weil es überall Sünde gibt und überall Versagen gibt und überall Frustrationen gibt und Enttäuschungen gibt, da redet man nicht davon, weil das versteht ja dann keiner und dann spenden die Leute nicht mehr, sondern man braucht Erfolge. Das ist, in der Apostelgeschichte wird das ganz realistisch geschildert, wie das wirklich war. Es spricht natürlich Bände für uns als christliche Gemeinden, dass verantwortliche Leute in der Mission Angst haben müssen, die Wahrheit der Enttäuschung und der Niederlagen und des Leidens und des Versagens zu schildern, weil sie Sorge haben müssen, dass ihnen sonst die Unterstützung. Will ich eigentlich wirklich teilhaben am Werk Gottes oder will ich, dass meine Wünsche und meine Vorstellungen erfüllt werden? Das ist erstaunlich. Wir erwarten, dass wenn wir einen Euro irgendwo hingeben und uns engagieren, dass die Dinge dann so laufen, wie wir es wollen. Und wenn sie nicht mehr, das gehört auch zum Engagement für die Mission, dass man reif wird für die Wahrheit der Geschichte Gottes und für die Schwierigkeiten und für die Frustrationen und dass Boten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrlich sein können in dem, was in der Mission passiert und nicht Angst haben müssen, dass sie zu Hause die Sympathien und die Unterstützungen verlieren und dass die Leute das Geld nicht mehr geben, wenn es nicht so läuft, wie die Träume und die Wünsche zu Hause sind. Nun, lasst uns diese Geschichte durchgehen. Wir werden einiges lernen über das, wie Gottes Mission, an der wir teilhaben sollen, teilhaben wollen, geht. Und das ist in dieser Geschichte unerhört wichtig. Denn es ist eine total neue Lage. Die Situation in Lystra ist eine erstmalige Situation in der Apostelgeschichte. Sonst hat Paulus immer anknüpfen können, auch später wieder anknüpfen können, auch außerhalb des Volkes Israel, an Situationen, dass dort jüdische Gemeinden waren. Er suchte zuerst immer, ob da eine Synagoge war oder eine Gemeinde und dann gab es da die üblich, das war ein Ritual, meist wurde das nicht genutzt, dass zum Schluss der Leiter des Synagogen-Gottesdienstes fragte, ob jemand, dann durften die Männer, die Frauen hatten nichts zu sagen, die Männer durften dann, wenn sie wollten, etwas sagen, aber meist hat doch von denen keiner was zu sagen. Dann das war wie so eine Liturgie, diese Frage musste immer kommen und die kam immer und das war immer die Chance für den Paulus, dann das Wort zu ergreifen, die Schriftrolle und dann die Verheißungen zu lesen und zu sagen, in Jesus sind die Ankündigungen erfüllt und so hat er es immer gemacht. Er hat immer die Anknüpfungen bei dem Diaspora-Juden gesucht. Aber hier in Lystra gibt es offensichtlich keine jüdische Gruppe. Noch nicht mal einzelne wie in Philippi, wo dann wenigstens so ein paar Sympathisanten des jüdischen Glaubens sich beim Fluss zum Gebet versammelten, weil sie nicht, müssen ja mal 10 Männer zusammenkommen, sonst kann man einen jüdischen Gottesdienst nicht halten. Und das war, also hier scheint gar nichts gewesen zu sein, sondern es war offensichtlich ein heidnische, ganz heidnische Situation. Und jetzt ist hochinteressant, wie Paulus und Barnabas in dieser Situation anknüpfen. Nun erfahren wir gar nicht, wie sie predigen. Zum Glück kann man das in Apostelgeschichte 17 dann in Athen ein bisschen lesen, wie Paulus angeknüpft hat in Orten, wo er nicht bei Juden anknüpfen konnte, die ja schon das Wort Gottes des Alten Testamentes, die Propheten, die Verheißung des Messias hatten, wo man dann daran anknüpfen konnte. Wie haben sie das gemacht? Das ist ja für uns ganz, ganz wichtig, weil wir in der Evangelisationsarbeit in der Regel nicht anknüpfen können an die Vorgeschichte des Volkes Gottes, einer jüdischen Gemeinde, die das Wort Gottes, die Verheißung ernst nehmen. Wir müssen ja heidnisch anknüpfen, in der Regel und immer mehr. Das wäre ja für uns ganz interessant. Was passiert? Was passiert da? Es muss bei der, wenn ihr reinguckt, da sagt es am Anfang, bevor noch das Wunden, die Heilung passiert, heißt es in Vers 7, und sie predigten dort, also in Derbe, das Evangelium, euren Gelitzestei. Und am Schluss heißt es in Vers 20, dass den Paulus da auf der Müllkippe, als er da scheinbar tot lag, die Jünger umringten. Das heißt, es muss eine kleine Gruppe, eine Gemeinde von Jüngern gewesen sein. Es wird aber nicht berichtet, dass im Zuge dieses Wunders irgendwie die Leute sich bekehrt haben. Da wird nur von der Prügelei und von dem Rausschmiss und der Steinigung geredet. Das heißt, das muss vorher passiert sein. Über der Verkündigung sind Leute zum Glauben gekommen und wir wüssten so gerne wie. Aber das ist hier jetzt gar nicht wichtig. Es wird in dem Zusammenhang werden gar keine Einzelheit erzählt, sondern es kommt in dieser Phase der Mission, der Evangelisation zu so etwas, was man in jüngerer Zeit Power-Evangelisation nannte. Nur diskutiert worden und so Zeichen und Wunder, und das ist doch klar in der ganzen Apostelgeschichte, und bei Jesus sieht man doch, dass er Wunder tat und Zeichen des Messias passierten und dass dadurch Menschen aufmerksam wurden. So war es in Jerusalem, der Heilung des Gelähmten, und gibt ja eine ganze Menge Geschichten davon. Und manche haben gesagt, so müsste das eigentlich heute auch gehen. Denn nur so Argumente, die Leute sind halt denkfaul, aber wenn jemand per Wunder aus dem Rollstuhl aufstehen kann und gehen kann, dann sagen die Leute, Donnerwetter, wow, das ist es. Da müssen wir uns doch mal nachgucken, wie das ist. Nun ja, gut, da wird manches Zipperlein geheilt und da sagt man dann auch, so eindrücklich war es auch nicht irgendwie. Aber hier passierte das. Ich habe mich immer interessiert dafür, was der Paulus da eigentlich erlebt hat. Das heißt hier, Paulus redete und während der Predigt, da saß da jemand auf dem Boden, der gelähmt war, von Mutterleib an, der konnte nie laufen. Und der Paulus merkte, dass dieser Mann glaubte, ihm könne geholfen werden. Nun heißt es im Griechischen hier wörtlich, dass er hatte einen Glauben, dass er gerettet werden könnte. Sotenai heißt das griechische Wort. Und das ist doppelt, das kann sein, das, natürlich ist da Hilfe drin, aber sozusagen, das heißt eigentlich auch Rettung. Das Heil ist Soteria, die Rettung. Sozu heißt retten. Man ist es also gar nicht ganz klar. Was war denn dessen Erwartung? Hoffte der, dass er Hilfe bekam für seine Lahmbeine? Das lege ich ja ganz nah. Das ist wirklich Rettung und Hilfe. Wollte der mehr? Hatte der schon etwas mehr verstanden von dem, was Heil und Rettung bedeutet? Wir wissen es nicht. Es steht nur, dass der Paulus merkte, dass der glaubte, ihm könnte geholfen werden. Er könnte die Rettung erfahren. Ich hätte gerne gewusst, woran der Paulus das gemerkt hat. Habe ich mir immer vorgenommen, gesagt, Leute sagen, warum machst du das denn nicht bei Evangelisation? Warum rufst du die Leute nicht vor und heilst die Kranken und so? Sag ich, würde ich sofort machen. Wenn das von Paulus, was Paulus erfährt, mir so passieren würde. Ich genau wüsste, von Gott gezeigt, dieser Mensch ist der Mensch, der das jetzt braucht als ein Zeichen. Würde ich das tun? Wenn ich das nicht weiß, mache ich das nicht. Gut, also der wusste das. Und dann, als er das merkt, der Paulus, wir wissen nicht woran, kann man also nicht kopieren und analysieren. Es war eben nur so, da sprach er mit lauter Stimme, er befiehlt ihm, stell dich aufrecht auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Das ist das, also die Heilungen sind immer Signale, so im ganzen Evangelium, bei Jesus, Zeichen dafür, also Signale, Wegweiser, die aufs Eigentliche zeigen. Das Eigentliche ist der Kraftakt in der Kreuzigung, in der Auferstehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Wunder, die Heilungen der Kranken, die Auferweckung der Toten, die Speisungswunder sind die Wegweiser, die zu diesem eigentlichen Wunder der Rettung und Erneuerung des Lebens hinführen. Und nun ist das mit Wegweisern ja immer so, wenn man den sieht, Stuttgart 45 Kilometer, parkt man nicht sein Auto unter dem Wegweiser, sondern man fährt in Richtung der Spitze des Schildes weiter zum Ziel. Wegweiser sind nicht die Endstation, wo man hält, sind nicht das Ziel, sondern von ihnen geht man weg. Man hält sich bei ihnen nicht auf, sondern man fährt zum Ziel, auf das sie hinweisen. Deshalb hat Jesus immer dann, wenn die Leute sich zu sehr in die Wunder verliebten, hat er das verweigert. Aber das ist die alte Sensationslust von damals und heute. Bis Heilung war immer das Besondere, ist ja heute ganz genauso. Dann hat Jesus das verweigert, aber wo Hilfe war und wo es Zeichen des Kommens des Messias war, da passiert es und es passiert bis heute. Da bin ich überzeugt, es passiert bei uns, es passiert in der Mission. Immer dann, wenn Gott diese Signale setzen will. Als eine Hilfe für Menschen und als ein Wegweiser setzt zum Eigentlichen hin. Nun denken viele, oder denkt man selber, das ist ja ganz natürlich, würde ich auch denken, wenn solch ein Wunder passiert, dann kracht es, dann wachen die Leute auf. Dann sagen sie, aha, hier geht es jetzt nicht nur um Meinungen und Theologie und diese oder jene rechte Anschauung, sondern hier ist die Kraft Gottes gegenwärtig und jetzt geht die Post hier ab. Da ging die Post doch ab, aber es passierte eine heidnische Erweckung, eine heidnische Erweckung. Es passierte keine Erweckung zum Glauben, die Leute sagen, das ist aber toll, wer hat das getan? Interessant, in Jerusalem, da war die Frage, aus welcher Kraft tust du das? Und dann sagten die Apostel, nicht wir, sondern Jesus ist der Messias. Das heißt, in Jerusalem, da war das Wunder im Rahmen der biblischen Prophetie. Die wussten, das sind Zeichen des Messias. Wohin geht das? Das ist hier eine ganz andere Situation. Was passierte? Ich will das erklären, weil das so typisch ist für das, was uns begegnet in der Missionsarbeit, hier bei uns und weltweit. Religion, die Religiosität des Menschen hat in sich das Bedürfnis nach Bestätigung. Also die Leute wollen getröstet werden. Wir hören schon so, das ist ganz merkwürdig, man hört das, was einem passt. Das Kritische sortiert man aus, da hat man so ein Raster, da sagen die Leute, du kannst Himmel und Hölle gepredigt haben, zum Schluss sagen denn die Leute, Herr Pfarrer, danke schön, Sie haben schön gepredigt. Das heißt, das andere, was ihnen nicht gepasst hat, haben die gar nicht gehört. So funktioniert der Mensch. Wir sortieren aus, wir wollen bestätigt werden. Man erwartet von der Religion, dass sie uns in den Schwächen hilft, in den Nöten tröstet, unsere Defizite ausfüllt und jedenfalls uns bestätigt. Das habe ich immer schon so gesehen, so ist richtig, uns also tröstet. Das ist ein ganz natürlicher und dieser Mechanismus greift hier. Denn ihr müsst wissen, wer bei euch aufs Gymnasium geht und Latein lernt, der hat Ovid gelesen. Ovid, der hat so auch so heiße erotische Gedichte gemacht, meist muss man noch ein bisschen komplizierte Grammatik da lernen, das ist nicht so ganz erotisch, aber jedenfalls der Ovid, der ist 43 vor Christus geboren und wurde im Jahre 8 nach Christus vom Kaiser Augustus aus Rom verbannt ans Schwarze Meer. Der saß dann da oben in der nördlichen Türkei, wo heute die Vogelgrippe da ist, und das hat aber mit ihm nichts zu tun direkt, und dort hat er eine Geschichte geschrieben, die spielte in dieser Gegend von einem Ehepaar, nämlich Philemon und Baukis. Philemon und Baukis, das war ein nettes, liebes, älteres Ehepaar. Und zu denen kamen eines Tages die Götter zu Besuch, nämlich Zeus und Hermes in Menschengestalt. Das merkten die beiden natürlich nicht, woran merkst du denn auch, die waren vielleicht ein bisschen besser gekleidet als der durchschnittliche Bürger, aber sonst waren es halt eben normale Menschen. Und sie kamen aber beim Essen, merkten Philemon und Baukis, dass es Götter waren. Warum? Weil der Wein im Krug nicht zu Ende ging. Das war gut. Sie mussten nicht nachholen und so. Die tranken und tranken und tranken. Die Götter, die hatten immer einen guten Durst. Und der Wein im Krug ging nicht zu Ende. Und dann entdeckten sie also, das waren Götter, und dann verehrten sie sie und so weiter. Und als Belohnung wurden dann Philemon und Baucis, ihre Hütte, ihre armselige Hütte, die Götter, wurde zu einem Tempel, und Philemon und Baucis wurden zu Priestern des Zeus und des Hermes. Und als sie dann starben, wurde er zu einer Eiche und sie zu einer Linde. Ist ja auch was. Beerdigungskosten schon mal gespart. Das ist ja auch praktisch. Ich meine, was sozial ist, ist sozial, soll man nichts gegen sagen. So, das war die Geschichte, die kannte man in der Türkei dort in der Gegend. Von Zeus und Hermes, der rummarschierte und einkehrte und dann erkannt wurde durchs Wunder und so weiter. Das heißt, jetzt kommt da Paulus und Barnabas steht da so stumm im Hintergrund, wie der Zeus, und Paulus redet wie Hermes, und dann passiert auch noch das Wunder, und dann bauen sie alles maßgerecht sofort ein ins bekannte religiöse Schema, der Chefgott und sein Bote kommen und tun hilfreiche Wunder. Und also flitzt der Priester los und holt einen ganzen Stall von Ochsen und Kränze und all sowas, und schon wird eine Riesensause organisiert auf Lykaonisch. Die Götter sind herabgekommen und in menschlicher Gestalt und besuchen uns hier. Was, wo liegt das Problem? Sind die Religiosität, und das ist jetzt wichtig zum Verständnis unserer Zeit, weil viele Zeitgenossen heute nicht kapieren, was die Zeit sagt, in der wir leben. Religiosität ist dadurch gekennzeichnet, dass die Unterschiede zwischen Mensch und Gott fließend werden. In unterschiedlicher Weise. Also in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist die indische Religiosität stark nach Europa gekommen, weil die ausgetrocknete Rationalität, die Vernunftglaube, hat die Leute bei uns so krank gemacht. Also suchten sie nach tieferen Werten und höherer Weisheit und Erkenntnis höherer Welten. Und die kommt aus Indien, aus Asien. Und das asiatische Weltbild ist ein sogenanntes monistisches Weltbild. Das heißt, die ganze Welt ist ein ungeteilter, geschlossener Zusammenhang, gestufter Kosmos. So, das Material und die Unterwelt, die Geister und die Tiere und die Menschen, die Pflanzen und die Engelwesen und die Götter, das sind alles nur Stufen des Geistes. Alles ist beseelt, von den Pflanzen bis zu den Göttern, die auch nur die indische Religion kennen, 300 Millionen Götter, die in großen Zeiträumen gehen. Und es gibt kein absolutes Gegenüber zwischen Schöpfer und Geschöpf, sondern es gibt nur einen Kosmos. Und die Kunst ist jetzt, die Ingenieure zu kennen, also Reiki oder so, die kosmischen Ströme fließen lassen können, Handauflegung oder durch Formel oder durch welche Praktiken auch immer, die kosmischen Strömungen, die Spiritualität ins Leben hineinströmen lassen können, damit unser Leben, Persönlichkeiten stark werden, Leben erfolgreich wird, Krankheiten geheilt werden, wir verwandelt werden in andere Daseinszustände auf einer höheren Ebene. Das ist der Kosmos, die Ordnung, wie sie auch im Grunde das alte Griechenland kannte. Die Götter waren sehr menschlich, lebten auf einer höheren Stufe, und ein Auf- und Abgang, das konnte man sich vorstellen, dass die Götter herabkamen, mal zu Besuch in diese Welt, Wundertaten heilten und so weiter. Das ist damals wie heute so. Wir hatten eine Zeit lang, und haben das in Europa immer noch heute, eine Zeit lang eine geschlossenes Weltbild, das nur materialistisch war oder naturalistisch, wie man das philosophisch nennt. Das heißt, wo man gesagt hat, wir bestreiten, dass es unsichtbare Geistwesen gibt, weder Dämonen noch Engel noch beseelte Pflanzenwelt, es gibt nur Materielles, alles ist Materie. Und nichts gibt, alles kann man physikalisch erklären, alles andere ist Schmu. Das heißt, dann, wenn man in einem solchen geschlossenen Weltbild lebt, dann werden die letzten Instanzen, wenn man dann Götter hat, ja gut, was soll man anbeten? Dann betet man sein Auto an, dann betet man das Geld an, das heißt, jeder hat ja in jedem System Götter. dass jeder Mensch, da kann ja keiner sich gegen wehren, sucht nach einer Macht, nach Kräften, nach Quellen, die Sicherheit und Anerkennung geben. Das sind die beiden Dinge, ohne die kein Mensch leben kann. Ganz egal, wo er lebt, wie er lebt, wie alt er ist, wie jung er ist. Jeder braucht Sicherheit, ein Mindestmaß an Sicherheit und ein Mindestmaß an Anerkennung, sonst kann man nicht leben. Und wer uns das gibt, das ist unser Gott, das ist die letzte Quelle, das ist die letzte Instanz, das ist die für uns übergeordnete Macht. Und nun ist das in der naturalistisch-materialistischen Welt, ist der Gott, der am meisten regiert, das ist auch nicht neu, ist das Geld. Weil natürlich offenkundig ist, dass das Geld am meisten Sicherheit und Anerkennung verspricht. Oder Besitz oder andere Menschen oder was auch immer, es gibt da Variationen. Aber mehr und mehr in diesem ausgetrockneten Europa, dieser Naturalismus und Materialismus ist eine Geisteskrankheit Westeuropas. Dem ganzen Rest der Welt gibt es das nicht. In Asien, Afrika, Lateinamerika, nirgendwo glauben die Menschen, dass es nur das gibt, was man sieht. Sondern sie glauben alle, dass es einen größeren Kosmos gibt, wo es ein beseelte Wesen gibt. Entweder glauben sie daran, dass Seelen in den Pflanzen sind, dass es Geister gibt, dass es Engel gibt, dass es Götter gibt oder was auch immer. Aber etwas Unsichtbares an Wirklichkeit. Und wir beobachten jetzt in den letzten 20 Jahren in Europa, wo die Leute so ausgetrocknet, verhungert sind bei uns von der Vernunftreligion, der sie ja sowieso nicht geglaubt haben, wirklich, weil das nicht trägt, dass plötzlich ein religiöser Boom da ist, der ist unwahrscheinlich. Und jetzt wundern sich manche Leute, dass dieser religiöse Boom überhaupt mit dem Evangelium nicht in Einklang zu bringen ist. Dass das ein Konflikt ist, muss doch eigentlich, wenn die Leute religiös so hungrig sind, müssten sie doch offen sein wie die Scheunentore fürs Evangelium. Ist aber nicht. Sie laufen jedem möglichen esoterischen Kram hinterher und allen möglichen Religionen, Schamanismus und so, aber wenn du mit dem Evangelium und mit Jesus kommst, dann machen sie dicht. Weil da liegt der Grundunterschied. Die Konfrontation in der Bibel ist selten gegenüber dem Evangelium, der Botschaft von Gott und der Rettung, die er gibt, die er tut, ist nicht der Atheismus, den gibt es ja nur ganz, ganz selten. Das Gegenüber ist immer die Religion, vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel an. Ist immer der Konflikt zwischen Evangelium und Religion. Denn Religion ist ein Gebilde, in dem der Mensch sich versteht in einem gestuften Dasein, und irgendwie Leitern raufklettert und mit irgendwelchen Tricks und Techniken und Hilfen dazu kommt, höheres Bewusstsein, größere Kraftfülle, größere Lebensqualität zu erfahren. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die da im Angebot sind heute, wie in einem riesigen Supermarkt. Und so war es damals auch. Und der Mensch tickt so religiös. Und wenn man jetzt das Evangelium, wenn eine Erfahrung passiert, dann deuten wir das, was passiert, zunächst in dem Zusammenhang, in dem Rahmen unseres bisherigen Lebens. So taten die das damals auch und bauten das ein in ihren Götterkult. Und jetzt hätte der Paulus ja sagen können, schlau wie so Evangelisten sind, das ist gut, da kann man dran anknüpfen. Denn das ist ja schon fast das Evangelium. Die Leute sagen, erstmal verstehen sie es nicht, dann kriegen sie es übersetzt offensichtlich, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Ja, muss man sagen, gut, wenn man aus den Göttern noch eine Einzahl macht, der eine Gott, dann ist das doch schon fast das Weihnachtsevangelium. Gott ist herabgekommen und uns Menschen gleich geworden. Philipper 2. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, dass er Gott gleich war, sondern es wurde Mensch, Menschengestalt, Knecht. Das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen. Muss man nur sagen, Zeus und Hermes, das ist nicht, der heißt Jesus. Und dann ist es schon ganz okay. Luther hat mal gesagt, dass der Satan der Affe Gottes sei. Die raffinierteste Form, das Evangelium zu kontern, abzuwehren, ist nicht die offene Bekämpfung, sondern ist, dass man es fast so ähnlich macht. Es ist schon fast so ähnlich wie das Evangelium. Aber es ist eben der alte Götzenglauben, der selbstgemachte Götzenglauben. Irgendwie hat der Paulus keine Lust zum Anknüpfen gehabt, der Barnabas auch nicht. Es war auch nicht sehr, feinfühlig, was sie da machen. Das heißt ja, sie sprangen, als sie das hören. Erstmal zerrissen sie ihre Kleider. Das ist eine jüdische Handlung, die immer dann passiert, wenn Gotteslästerung geschieht. Dann zerreißt der fromme Jude sein Obergewand. Er zeigt damit, mein Leben ist verwirkt. Wenn ich das zulasse, ist mein Leben verwirkt. So wie dieses Gewand jetzt zerrissen ist. So zerreißen sie ihr Obergewand. Es ist Gotteslästerung. Es geht ums erste Gebot. Und dann heißt es, sie sprangen unter das Volk und sie schrien. Vorher sprang der Geheilte erstmal auf. Das war ganz toll, ne? Wie der sprang. Und jetzt sprangen Paulus von der Kanzel sozusagen. Und schrien. Die mussten auch, weil da war schon die Ekstase dran und so. Und die sagten schon, Hurra und Halleluja, Zeus und Hermes und so, die brüllten schon kräftig. Das war, der richtige Trance lief da schon ab. Da mussten die schon richtig brüllen und Lautsprecher hatten die ja nicht, um sich da vernehmbar zu machen. Und jetzt ist, was ist der Inhalt der Botschaft? Hört diese Botschaft. Was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr. Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott. Das ist erstmal das Ziel. Das ist nicht sehr höflich formuliert, wo Luther hier übersetzt von den falschen Göttern, heißt es von den Nichtsten, von den Leeren, also 2e, von dem, was leer und nichtig ist, zu dem lebendigen Gott. Ich meine, das war... In Athen hat Paulus ein bisschen vorsichtiger und respektvoll und höflicher geredet vor der Akademie der Wissenschaften auf dem Areopag. Ne? Er hat gesagt, was gesehen, was ihr da macht und so, dass die Götter verehrt. Aber dann wird er genauso kritisch und sagt, dass man da die Götter, wenn es Götter sind, auch nicht so von uns ernährt werden müssen. Also da wird er schon ironisch auch da. Aber hier wird er richtig schroff und krass und sagt, das sind falsche Götter, das sind nichts. Und es geht darum, nicht, dass wir anknüpfen an eure Religiosität und dass wir euch sagen, im Grunde habt ihr schon fast das Richtige geglaubt. Noch ein ganz klein bisschen anders. Sondern es geht immer um Bekehrung. Bekehrung heißt Richtungsänderung des Lebens um 180 Grad. Wirklich völlige Richtungsänderung. Das sagt Paulus, darum geht es hier. Und dann kommt eine Deutung der Religionsgeschichte. Und die ist wichtig für uns. Wie verstehen wir eigentlich, wie passt das Evangelium von Jesus in dieses religiöse Szenario, in dem wir heute in Deutschland leben? So viel multireligiösen Kram und weltweit sowieso in der Weltmission. Früher war das so weit weg, heute ist das alles ganz nah gerückt, weil die Schickeria, die Intellektuellen und die Schauspieler in Deutschland halten es im Wesentlichen mit dem Buddhismus. Dalai Lama mit staatlicher Förderung evangelisiert er in Deutschland. Nicht? Unser hessischer Ministerpräsident, der sorgt immer dafür, dass der immer einen großen, nach Tausenden zählenden Zuhörerschaft hat damit, weil das ist ja offensichtlich, habt ihr jetzt den Tod von dem Bergsteiger-Idol gerade gestern und heute in den Zeitungen sehen, das ist doch der Dalai Lama, das ist überhaupt das Allerbeste, was wir haben. Das heißt, die Intellektuellen glauben, das ist nicht ganz nah, weil der Buddhismus lehrt, es gibt keinen Gott, aber wenn du an einen Gott glauben willst, kannst du auch machen, das schadet nichts, aber in Wirklichkeit gibt es ihn nicht und du musst den Erlösungsweg selber finden und du kannst auch selber drauf kommen und es gibt viele Möglichkeiten. Und Buddha hat da den achtgliedrigen Pfad gesagt. Und so, und jetzt kann sich jeder in diesem Supermarkt der Apotheken bedienen. Und das entspricht genau dem Wunsch des Menschen, der selber machen will und der auswählen will nach Möglichkeiten, die ihm passen. Deshalb ist der Buddhismus im Augenblick unter den Intellektuellen und der Schickeria in Deutschland die missionarische Modereligion. Islam ist da nicht so wirkungsvoll, obwohl es immer behauptet wird, die Leute, die zum Islam konvertieren, tun es in der Regel weil aus Heiratsgründen, aus politischen Gründen. Das ist wirksam, missionarisch nicht so besonders wirksam. Aber Buddhismus ist sehr, sehr wirksam in Deutschland, weil das genau die Marktlage, die religiöse Seelenlage in diesem Land trifft. Ganz anders als das Evangelium, wo man sagt, erstens, du kannst es selber überhaupt nicht. Du kannst gar nichts retten an deinem Leben, du bist verloren und nur Gott
durch sein Tun rettet dich. Und zweitens, alleine Jesus ist der Schlüssel. Das widerspricht allem, was den Menschen heute lieb und wert ist und ihnen einleuchtet. Deshalb finden sie es einfach nur bäh, dass man sowas noch macht heute. Deshalb passt das überhaupt nicht ins religiöse Klima Europas im Augenblick. Das muss man sich ganz klar sagen. Das wussten Leute in der Mission natürlich früher, die etwas verstanden haben von der Zusammensetzung großer religiöser Systeme, wie sie ja nicht neu sind, wie sie auch in der Bibel ja uns auch längst begegnen. Das ist ja alles nicht gestern erfunden worden. Aber heute müssen wir es langsam begreifen. In der Bibel kann man es begreifen, auch für unsere Zeit. Das Grundproblem ist, dass die Leute damals wie heute diese Grundunterscheidung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf nicht akzeptieren wollen. Nicht die Religiosität sorgt immer, die Übergänge sind fließend. Wir Menschen sind göttlich. Natürlich ist Jesus göttlich, wie Sokrates und Gandhi und alle göttlich sind, die Spitzen der Menschheit. Die Übergänge sind fließend vom Menschlichen zum Göttlichen und zum Teuflischen und auch die Steine und die Pflanzen und alles ist beseelt und so. Das ist Religion. Aber mit dem Evangelium kommt, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass zwischen dem, obwohl er in der Welt ist und sie durchdringt und uns unendlich nahe ist, trotzdem grundsätzlich unterschieden ist, der Schöpfer vom Geschöpf. Und deshalb ist das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nichts aus dem Geschöpflichen verabsolutieren, egal ob du als Materialist nun dein Geld zu Gott erklärst oder ein Auto oder deine Karriere oder als Spiritualist und religiöser Mensch, nun die Engel in Deutschland glauben mehr, konnte man in Geo lesen, in dem großen Artikel jetzt zum Jahreswechsel, dass in Deutschland mehr Menschen an die Existenz von Engel glauben als an Gott. Das heißt, da ist ein großes Bedürfnis nach Spiritualität, nicht? Nach Geistern und wer weiß was alles. Wir möchten diese Übergänge. Und nun sagt er, bekehren von den falschen Göttern, das Relative zur letzten Instanz machen, hin zu dem wahren, lebendigen Gott, der euch geschaffen hat. So, und jetzt sagt er mal, wie ist das mit der Religionsgeschichte? Und dann sagt Paulus ganz kurz zusammengefasst, wie das ist. Gut, das ist das Ziel, dieser Grundunterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Und jetzt heißt es, zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden, alle Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. Das heißt, er hat das zugelassen, dass die Völker ihre eigenen religiösen Systeme und Wünsche, Wunschvorstellungen erfüllten, dass wir das getan haben. Er hat das geduldet. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Das heißt, er hat etwas zu erkennen gegeben von sich. Worin? Er hat viel Gutes getan, euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das heißt, Spaß muss sein. Und Gott sorgt, er ist ja nicht so. Er schenkt den Menschen Essen und Trinken, er versorgt sie. Hier redet jetzt Paulus nicht, dass Gott auch durch Gericht geredet hat. Dass auch Katastrophen und Dürren und Hungersnöte und Tsunami-Flutwellen passieren und passiert sind, das ist ja auch passiert. Hier sagt er, Gott hat auch selbst, obwohl ihr eigene Wege gegangen sind und das Geschöpf anstatt den Schöpfer geehrt hat, hat er doch so viel Gutes gegeben. Nicht, dass er sich offenbart hat, aber er hat immer Zeichen gegeben, dass Menschen fragen konnten, woher kommt das eigentlich? Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr leitet, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 2 einmal. Apostelgeschichte 17 sagt, er hat ihnen Grenzen gesetzt, damit sie fragen sollten. Dieses Suchen, so hat sich Gott bezeugt. Selbst Freude hat er gegeben. Das heißt, ich muss niemanden, wenn ich ihn zu Jesus rufen will, sagen, also im Grunde hast du doch gar keine Freude ohne Jesus. Na, Gott ist nicht so. Gott schenkt auch Menschen, die andere Wege gehen, richtige Freude. Und es gibt depressive Christen und es gibt putzmuntere Heiden. Und da muss man nicht erst die Leute erstmal schlecht machen und sagen, im Grunde, wenn du ehrlich wärst, würdest du sagen, dass du ein armes Schwein bist und nur mit Jesus wirst du glücklich. Ist doch alles ein Schmarren. Gott ist doch kein Krämer. Er versorgt gut, die Leute fahren Mercedes, obwohl sie gottlos sind, sie fahren auf die Seychellen in den Urlaub und sie haben Spaß auf der Party und es geht ihnen richtig rund, gut, manchmal und häufiger und immer mehr. Und das stellt der Paulus gar nicht in Frage. Nur darum geht's nicht. Es geht nicht, was es nützt und wo ich am besten Spaß habe, sondern die Frage ist, was ist Wahrheit? Der Bekehren von den falschen Göttern hin zum lebendigen Gott. Was ist das Ergebnis? In der Geschichte lesen wir einen krassen Stimmungsumschwung. Obwohl diese feurige Predigt passiert, kriegen sie es kaum hin, dieses Fest da abzubrechen. Es ist kaum gelingt es ihnen, davor abzubringen, ihn zu opfern. Es kam, aber dann kommen die Kritiker aus den Nachbarorten. Und dann heißt es, und sie steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. So kippt es um. Noch wollen sie ihn opfern und sie als Götter verehren. Und dann, 3 Tage später, die enttäuschte Liebe. Das ist ja immer so. Die Fans, die in ihrer Begeisterung enttäuscht worden sind, werden zu den brutalen Hassern. Warum ist eigentlich die pluralistische Religiosität so intolerant? Vielleicht habt ihr darüber nachgedacht, warum das in einer Gesellschaft wie der unseren so ist, wo alles erlaubt ist. Nur im Augenblick, wo du sagst, Jesus ist der eine Weg, hört der Spaß auf. Das hängt rein, das ist in sich konsequent, weil wenn jemand sagt, es ist alles relativ, dann gilt dieser Satz bis auf diesen Satz. Wenn man es konsequent zu Ende denken würde, sagt, es ist alles nur relativ, dann müsste ja auch dieser Satz, den man hier ausspricht, nur relativ sein. Passiert aber nicht. Mit Ausnahme dieser Grundthese, alles ist relativ, ist alles andere relativ. Das ist nicht zu Ende gedacht, so kann auch gar keiner leben, aber so tun wir, als ob das eine Möglichkeit ist. Daraus erklärt sich aber, wer sich dem Absolutheitsanspruch "Lass everything goes" nicht beugt, hat keine Duldung verdient. Deshalb muss man das muss man ganz nüchtern sehen. Das ist kein Widerspruch, dass eine tolerante Gesellschaft, die alles duldet, plötzlich fuchsteufelswild wird und intolerant und hart, wenn du hinstehst und sagst, aber Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Und es ist nur ein Gott, der uns geschaffen hat und der diese Welt erhält und dem wir zum Schluss Verantwortung geben müssen. Dann ist der Spaß vorbei. Das ist nur die gleiche Seite, die andere Seite der gleichen Münze. Krasser Stimmungsumschwung. Also da muss man sich drauf einstellen, nicht, dass man da verwundert ist. Manche Leute sagen, die Türen sind heute, ja, die Türen sind auf. Paulus ist nach Antiochien zurückgegangen und hat berichtet, wie die Türen unter den Völkern auf sind. Und er berichtete diese Geschichte, die wir gelesen haben. Ja, sagt er, sehe ich auf der ganzen Linie. Aber er hat nicht gesagt, wir sind da hingekommen und die haben alle Hurra geschrieben, haben sich alle bekehrt und es war Friede, Freude, Eierkuchen und so groß konnten wir die Kirchen gar nicht bauen, wie die Leute waren, nix. Sie wurden gesteinigt, sie sind kaum mit dem Leben davon gekommen, ein paar sind übergeblieben. Ist das sicher auf der ganzen Linie? Nun kann man das gut sagen. Natürlich, da ist eine Gemeinde entstanden, das ist ja ein Riesenwunder. Und es ist sogar eine Gemeinde entstanden an einer Stelle, wo keine vorbereiteten Verhältnisse durch eine jüdische Gemeinde war, wo man also bisher noch nichts gespürt hat und gehört hatte von dem einen Gott, dem Schöpfer, der sich Abraham, Isaak und Jakob geoffenbart hatte. Das war deshalb ein besonders wichtiger Durchbruch in Lystra. Und dann gilt ja noch eins, wenn ihr die Kapitel in der Apostelgeschichte weiterliest und nach Apostelgeschichte 16 kommt, werdet ihr feststellen, dass genau in Lystra, dort findet dann der Paulus den Timotheus. Sein bester Mitarbeiter kommt aus diesem Milieu. Der ist geschmiedet worden, dieser junger Kerl. Der ist geschmiedet worden in Evangelisation und Entstehung einer Gemeinde, wo geblutet wurde, wo Hass war, in der Hexenküche der Religiosität, wo alle Lüge und aller Irrtum sich aufs Übelste ausgetobt hat. Dort ist sein Glaube entstanden und ist gewachsen und ist gereift. Und so entstand dort eine der Schlüsselfiguren in der Mitarbeiterschaft der Urchristenheit. Ja, sich auf der ganzen Linie.
Wenn ich das höre, das ist, stimmt, die Leitung der Konferenz muss von ganz großer Weisheit getrieben worden sein, dass das Thema so im 2. Korintherbrief Kapitel 1, da könnt ihr das lesen, sagt Paulus einmal, wir haben alle Zeit Sieg in Jesus. Und da steht im Griechischen eigentlich nicht, wir haben immer Sieg. Das hört sich so an, als ob wir immer die Gewinner wären, immer wie Gewinner aussehen. Das stimmt ja nicht. Ich meine, natürlich war das erstaunlich, dass der wieder aufstehen konnte. Wir hätten ja einen Rentenantrag eingereicht. Wir hätten 6 Wochen Reha, Sanatorium. Und wer weiß, ob der nochmal aufs Missionsfeld gegangen wäre, nach der Steinigung da zurück. Und der steht hier auf, die gucken, der blinzelt mit den Augendeckel, steht auf und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter in die nächste Stadt und sie predigt. Also als Evangelism as usual. Keine Aufregung, nichts dramatisiert, weitermachen, so ist Gottes Programm. Was für eine Nüchternheit ist das? Das ist Sieg, Teilhabe. Und der Paulus sagt in 2. Korinther 2, das wollte ich sagen, wir werden alle Zeit im Siegeszug von Jesus mitgeführt. Da hat er diese Triumphzüge der römischen Kaiser vor Augen. Wenn die irgendeine Schlacht gewonnen hatte, dann kam die nach Rom, wurde wieder so ein Triumphbogen gebaut und dann zogen die ein mit den Soldaten und dann wurden die besiegten Offiziere und Soldaten, abgerissene Klamotten, die wurden unter dem Gejohle der römischen Bevölkerung über die Straßen geführt. Und das nimmt Paulus und sagt, so bin ich, Jesus hat mich besiegt, er ist der Sieger meines Lebens, er ist mir zu stark geworden. Und ein Leben lang will ich in seinem Triumphzug mitziehen. Und an mir soll man sehen, dass er der Sieger ist. Er hat meine Sünde vergeben. In meinen Händen war Blut. Ich war ein Hasser des christlichen Glaubens. Er hat mich gerettet. Und ich bin geschlagen worden. Ich bin schwach. Ich bin in mir zerbrechlich. Aber er hat mich geglaubt, mich gebraucht. Meine ganze Hinfälligkeit muss ihn ehren. So will ich mit meinen Pleiten und Niederlagen, mit meinen Depressionen und meinen Fragen, mit meiner Schwäche und mit meiner Hoffnung will ich mitgeschleift werden im Triumphzug des Herrn Jesus Christus in dieser Welt. Und ich will ein Stoff sein für die Leute, an dem sie sehen können, Jesus ist der Sieger. So war's. Und so soll es gehen. Bis zum Ende der Welt und bis zum Ende der Zeit. Weil seine Liebe kein Ende hat und nicht aufhört. Und das dürfen wir mit dabei sein. Ich, alter Sack, und ihr jungen Leute, solange wir atmen können, dürfen wir mit dabei sein im Siegeszug und sagen, Herr, gib mir einen klaren Blick, dass ich verstehe, wo es lang geht, dass ich nicht ängstlich bin, dass ich mich reingebe in die turbulenten Zeiten dieser Welt, nicht auf Nummer sicher gehen will, ein Zeuge bin für dich, etwas riskiere. Und nachher hätte man ja sagen können, Paulus, das mit der Heilung, das war nicht besonders klug da. Was ist denn dabei rausgekommen? Hast du gedacht, das würde die Erweckung bringen? Es hat das Heidentum zu neuem Leben belegt und die Gemeinde ist in Schwierigkeiten gekommen. Diese Sorte von Wunder solltest du dir beim nächsten Mal sparen, die christliche Gemeinde derart in Bedrängnis kriegen. Das wird alles nicht gesagt. Es geht doch nicht darum, was haben Wunder für eine strategische Wirkung. Es geht darum, hier ist ein Mensch, der gerettet werden soll und der soll, wo es Gott für richtig hält, die Hilfe bekommen, leiblich und geistlich. Er soll gerettet werden nach Leib, Seele und Geist. Und das macht er, da bringt der Lahme auf die Füße, weil das immer ein Signal war. Denn wenn das Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, das dient dazu, Menschen auf die Beine zu stellen, ihnen eine Person zu schenken, du bist wer, und sie in Bewegung zu bringen, nämlich geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Deshalb sind diese Heilungsgeschichten bei den Gelähmten so wichtig im ganzen Neuen Testament, weil sie immer so Symbole sind, immer so Signale sind, auf die Beine stellen und in Bewegung setzen, geh hin in alle Welt. Lass uns beten. Ach Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns im Durcheinander unserer Zeit diesen Durchblick gibt. Du weißt, wo wir stehen in unserem Land. Du kennst die widerstreitenden Kräfte, die Kräfte der Lüge. Und wir bitten dich, dass wir nicht kapitulieren. Beruf dir viele, viele Menschen, auch heute in diesem Saal und auf dieser Konferenz, die dir mit Leib und Leben dienen, in der ganzen Welt, wo auch immer du uns haben willst. Und dass wir nicht unsere eigene Ehre suchen, sondern dich und deinen Namen verherrlichen wollen. Und wir sagen dir, Herr, wir sind bereit, wo auch immer du uns hinstellen willst. Und wenn du uns Schmerzen zumutest, die über unsere Kräfte zu gehen scheinen, Herr, dann lass uns auch erfahren, dass du stärker bist als der Feind und dass du trägst. Nur bewahre uns davor, dass wir feige klein beigeben.